Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung. Also die Nachwuchsgruppe, die ich seit Nostrum leite, ist ja gerade schon erwähnt worden. Für mich ist diese Konferenz wirklich sehr spannend. Und ich freue mich, dass ich im Panel Genealogien gelandet bin, weil mich das ermöglicht, eher historische Arbeit zu machen und die anstrengende Theoriearbeit, die Begriffsarbeit den anderen zu überlassen. Tatsächlich werde ich, glaube ich, weniger einen genealogischen als vielleicht in diesem Foucault in einen archäologischen Vortrag halten. Also mir geht es mehr um textuelle Verfahren und Kombinationen aus rhetorischen Strategien und poetischen Eigendynamiken als tatsächlich um die Funktionsweise von Macht in historischer Perspektive. Das Kreativitätsdispositiv, um mit dem Wort, das gestern Abend schon im Raum stand, zu beginnen, des ausgehenden 20. und frühen 21. Jahrhunderts hat eine Vorgeschichte, die weit hinter die Ökonomisierungsstrategien der 1980er Jahre, die Reformpädagogik der 1970er Jahre und auch hinter die Militärpsychologie der 1950er Jahre zurückgreift. Tatsächlich begleitet die Rede vom schöpferischen Menschen die Geschichte der Ästhetik von ihren Anfängen an. Der Superlativ des Genies wird im 18. Jahrhundert zur Beschreibung einer außergewöhnlichen Person wie einer kultivierbaren persönlichen Eigenschaft verwendet. Er verbindet göttliche Inspiration mit aufgeklärter Mündigkeit, Außenseiterstatus mit großer sozialer Akzeptanz, übernatürliche Begabung mit kultivierbaren Anlagen wie Urteilskraft oder Geschmack, Entrückung mit Problemlösungskompetenz. Diese Bedeutungspole des Begriffs stehen zueinander in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis. Der Personenkult des Genieparadigmas ist mit den pädagogischen Ansprüchen des Aufklärungsjahrhunderts nur dann überhaupt kompatibel, wenn der Fortschritt der ganzen Menschheit jeweils mitgedacht wird. Umgekehrt hängt das symbolische Kapital des Superlativs, den das Genie beschreibt, davon ab, dass seine Verflachung oder seine Universalisierung nie vollständig wird. Die ästhetische Privilegierung des Begriffs Genie setzt Anreize zur Imitation genialer Sprech- und Handlungsweisen, die von radikalen Abweichungen zu verfügbaren Mustern werden. Es ist mir wichtig, dass es sich bei diesem Verfügbarwerden nicht um eine lineare Entwicklung im Sinne einer Kommodifizierung eines ursprünglich nicht ökonomischen Wertes handelt, sondern tatsächlich um ein dialektisches Verhältnis. Also damit der Superlativ intakt bleibt, muss jeweils die Ausnahmefigur intakt bleiben. Damit sowas wie Universalisierung geschehen kann, muss jeweils eine Verfügbarkeit oder Kopierbarkeit, Iterabilität gegeben sein. Ich interpretiere also Genie als eine Leerstelle im Zentrum der frühen Ästhetik, deren Funktion die Eröffnung von individuellen Handlungsspielräumen ist, und zwar auch außerhalb der poetischen Produktion. Diese funktionale Interpretation macht den Geniebegriff anschlussfähig für Kreativitätskonzeptionen seit den 1950er Jahren. Ich argumentiere, dass beide Konzepte auf einer gemeinsamen Dialektik von Universalisierung und Singularisierung basieren. Genauer gesagt, also auf einer Dialektik von Singularisierung und Universalisierung schöpferischer Fähigkeiten. Genauer gesagt, auf dieselben vier poetischen Verfahren zurückgreifen. Das ist erstens eine Figur der doppelten Verneinung, zweitens eine Konturierung des Schöpferischen, überwiegend mithilfe von Figuren uneigentlicher Rede, drittens eine permanente synekdochische Verschiebung zwischen dichterischer Begabung und Dichter und viertens der rhetorische Kunstgriff eines verallgemeinerbaren Superlativs. Auf diese vier Strategien werde ich mich im heutigen Vortrag ein bisschen beschränken. Ich sollte vielleicht bemerken, dass ich den Untertitel meines Vortrags Young darf Hamann Kant gesetzt habe, bevor ich wusste, dass ich 20 Minuten habe. Insofern werden es keine Close Readings werden, sondern die Autoren werden eher sozusagen illustrative Funktionen für diese Verfahren haben. Drei zentrale historische Thesen, von denen ich ausgehe in meiner Rückdatierung des schöpferischen Menschen ins 18. Jahrhundert, drei zentrale Thesen lauten: erstens, zentrale Beschreibungen des kreativen Menschen stammen aus der Genieästhetik des 18. Jahrhunderts, also aus der historischen Genieästhetik. Zweitens, und das bedeutet eine Abweichung von den Annahmen der literaturwissenschaftlichen Genieforschung, eine Beschränkung auf literarische oder künstlerische Produktionen hat nie zu den Anliegen dieser Genieästhetik gehört. Sie zielt von ihren Anfängen an auf gesellschaftliche Verallgemeinerung. Drittens, und das ist für heute zentral, die Position des schöpferischen Menschen in der symbolischen Ordnung des 18. Jahrhunderts ist die eines Residuums emphatisch gesetzter Individualität. Um diese dritte These kurz zu erklären: die Ästhetik des Aufklärungsjahrhunderts und die Human- und Gesellschaftswissenschaften der 1950er Jahre, der Nachkriegszeit, reagieren auf entfernt ähnliche Herausforderungen mit einer Privilegierung schöpferischer Fähigkeiten. Diese Privilegierung ist häufig als modern bezeichnet worden, dies wäre sozusagen eine literaturwissenschaftliche Grundannahme, im Sinne einer Wendung gegen Tradition und gegen Gelehrtenkultur, gegen die Regelpoetik im Besonderen und als eine Figur, als eine Kippfigur von Säkularisierung und Sakralisierung. Sie funktioniert aber, und das ist für mich das Erstaunliche, sie funktioniert 200 Jahre später ähnlich gut als ein, wie man das nennen möchte, spätmodernes, postmodernes, altermodernes Denkmuster, als gegenkulturelle Wendung gegen Vermessung, Bürokratie, Standardisierung und erneut Tradition. Ich leite aus diesem Funktionieren in zwei völlig unterschiedlichen historischen Redeordnungen ab, dass die Poetik des schöpferischen Menschen nicht reduzibel ist auf die historischen und sozialen Begleitumstände ihres Erscheinens, sondern dass vielmehr ihre Wirkmächtigkeit erst verständlich wird, wenn man sich die rhetorischen Strategien anschaut, die diskursiven Strategien und vor allem die poetischen Eigendynamiken, die ihr Auftauchen begleiten. Vier solcher Verbindungen von Strategie und Eigendynamik möchte ich, wie gesagt, hervorheben. Erstens, funktioniert das Sprechen über schöpferische Potenziale mit erstaunlicher historischer Konstanz über eine Figur der doppelten Verneinung, über einen Letotis. Genie bezeichnet die Abwesenheit von Gesetz, Autorität, Gelehrtheit, Konvention, die aber ihrerseits als Defizienzphänomene abgehandelt werden, als nicht natürlich, als nicht originell und so weiter. Im aktuellen Kreativitätsdiskurs wird schöpferisches Potenzial positiv, wenn überhaupt, über Originality beschrieben, das ist ein Quasi-Synonym, und sonst ebenfalls in Negationen, als unconventional, unpredictable, unmotivated und nicht selten auch inexplicable. Im Resultat bleibt das Genie oder der kreative Mensch stets unterbestimmt. Dazu ein berühmtes Zitat, das nicht aus der aktuellen Kreativitätskonjunktur stammt, sondern von Edward Young, das ist einer sozusagen der Urtexte der Genie-Ästhetik, die Conjectures on Original Composition. In the fairyland of fancy, genius may wander wild. There it has a creative power and may reign arbitrarily over its own empire of chimeras. The wide field of nature also lies open before it, where it may range unconfined, make what discoveries it can, and sport with its infinite objects uncontrolled. But what painter of the most unbounded and exalted genius can give us the true portrait of a seraph? Meine etwas übertriebene Betonung sehen Sie auch nochmal an der Wand. Worauf es mir ankommt, ist diese Kette von Adjektiven. Bei Young kann man tatsächlich in diesem nicht sehr langen Text 17 Verneinungen sehen. Die Konturierung des Geniebegriffs funktioniert immer über die Verneinung von etwas anderem. Das ist erstmal nicht unüblich, auch in philosophischen Verfahren, Superlative über das zu bestimmen, was sie nicht sind. Spannend an der Genieästhetik ist, dass diese Definitionen im Sinne von Abgrenzungen in keinem mir bekannten zentralen Text der Genieästhetik überführt werden in positive inhaltliche Bestimmungen. Diese Tendenz bleibt übrigens, um eine Klammer aufzumachen, sehr präsent vor allem in der psychologischen Kreativitätsforschung seit den 1950er Jahren. Was tatsächlich inhaltlich Kreativität ist, scheint aus ähnlichen Gründen unbestimmt bleiben zu müssen, wie was ein Genie ist. Zu den Gründen komme ich noch. Diese Unterbestimmtheit ist konstitutiv für das Funktionieren des Genies als Figur der Entgrenzung. Und meine Hypothese ist, dass die Autoren der Geniezeit diese Unterbestimmtheit strategisch herbeiführen. Genie ist nicht einfach ein Superlativ, der im Vergleich zu anderen Höchstwerten ermittelt wird, sondern eine Kategorie außerhalb des Rankings. Ich verwende hier das Wort Ranking dezidiert ahistorisch. Es gibt eine großartige Studie von Carlos Spörhase, in der er gezeigt hat, dass Autoren Rankings tatsächlich des 18. Jahrhunderts, das 18. Jahrhundert hat sehr gerne Schriftsteller miteinander verglichen, dass sie immer eine Kategorie enthalten, das Genie, die alle anderen aushebelt. Also egal, wie viele Punkte ein Schriftsteller bekommt in, sagen wir, Stil oder Moral oder Erzählkunst, wenn er einen schlechten Geniewert hat, wird er im Ranking 18 immer sehr weit unten sein. Ich komme zu einer zweiten Kombination aus rhetorischen Strategien und poetischen Eigendynamiken, die, wie ich denke, komplementäre Funktionen hat zur Produktion von Unbestimmtheit mit Blick auf den schöpferischen Menschen. In Genieästhetik wie Kreativitätsdispositiv werden geradezu inflationär Figuren uneigentlicher Rede verwendet. Die konstantesten Wortfelder sind in den deutschen, französischen und englischen Texten des 18. Jahrhunderts, die ich untersuche, erstens Metaphern des Fließens und Strömens, zweitens das semantische Feld von Licht, Blitz, Funken, Feuer, Glühen, Brennen, drittens Metapher von gewaltiger Höhe, üblicherweise sind das Berge, Adler, Riesen, viertens eine Geschwindigkeitsmetapher, die gleichzeitig eine Entrückungsmetapher ist. Meistens sind es Kometen oder Meteoriten. Bei Goethe sind es sehr berühmt 7-Meilen-Stiefel. Fünftens Metaphern der Organizität, also Bäume, Blumen, Blüten, aber auch der natürlichen Reproduktion. Also es gibt recht viel um Befruchten und Bestäuben. Sechstens ein Wortfeld von Monstrosität und Abweichung. Auch hier vielleicht eine Klammer auf, da ist etwas schon angelegt, was in der Genieästhetik des späten 19. Jahrhunderts dann sehr virulent wird, nämlich eine Nähe des, sozusagen diese sprichwörtliche Nähe des Genies zum Wahnsinn, also zu pathologischen Dispositionen, wie man sie bei Nietzsche, bei Max Nordau oder bei Lombroso findet. Der Effekt dieser Strategien, die übrigens selten allein auftreten, sodass sich allein aus ihrer Dichte ein weiterer Poetizitätseffekt ergibt, der Effekt dieser Metaphorisierung des Gegenstands auch in theoretischen Texten scheint mir komplementär zu dem der Liturtes-Strategie. Was Genie ist, muss unklar bleiben, damit der Superlativ intakt bleibt. In seinem Shakespeare-Essay von 1773 weist Herder mehrfach darauf hin, dass, ganz gleich wie sehr er sich bemüht, er keine Worte finden wird, um Shakespeare als Genie zu beschreiben. Sein Argument für dieses Scheitern ist wenig verwunderlich ein theologisches, die Denkfigur der Creatio ex nihilo. Da aber Genie bekanntermaßen mehr ist als Philosophie und Schöpfer ein ander Ding als Zergliederer, so war es ein Sterblicher mit Götterkraft begabt, eben das Neue, Erste, ganz Verschiedene, zeigt die Urkraft seines Berufs. Eine analytische Zergliederung des Genies in Bestandteile ist nach Herder eine inadäquate Weise, sich auf das Genie zu beziehen. Die richtige Bezugnahme führt er im Anschluss performativ durch, wenn er Shakespeare eben mit einem riesigen Berg, einem Kometen, einer organischen Naturgewalt usw. vergleicht. Die mehrfache Verwendung des Begriffs Schöpfer markiert die theologische Dimension des Begriffs. Die häufige Verwendung von Metaphern ist eben nicht nur ein Kennzeichen poetischer Texte, sondern auch theologischer Texte, die einem expliziten oder impliziten Benennungsverbot unterliegen. Drittens möchte ich auf eine sehr spezielle Form der uneigentlichen Rede im Geniediskurs verweisen, die nicht unmittelbar als Poetizitätseffekt erscheint. Es wird eine permanente synekdochische Verschiebung zwischen dichterischer Begabung und Dichter vorgenommen. Im Englischen gibt es seit Shaftesbury, der parallel zum klassischen to have genius als erster auch to be a genius verwendet und die Zwischenstufe to be a man of genius. Im Französischen ist deutlich später Diderot der Erste, der die Verwendung einführt, also zum avoir du génie kommt das être un homme de génie. Zu der Idee, dass der Poet oder Philosoph über einen inspirierenden Schutzgeist verfügt, tritt also die Idee einer Deckungsgleichheit zwischen Mensch und Geist, im Französischen bei Diderot. Meine Überlegung ist, dass auch diese seit dem 18. Jahrhundert sehr gut etablierte permanente Verschiebung zwischen Person und Eigenschaft eine strategische Funktion hat. Zusätzlich zu der Frage, was ist Genie, wird so auch die Frage, wo liegt eigentlich das Genie, also auf der Seite des Produkts, auf der Seite des Schöpfers, wenn ja, ist es eine Eigenschaft des Schöpfers, ist es der Schöpfer selber. Es gibt Steigerungsformen dieser Unbestimmtheit, wahrscheinlich kennen Sie alle dieses Beispiel von Mel Rose, das sind die Four P's of Creativity aus den frühen 60er Jahren. Rose fragt nach dem Verhältnis von Person, Product, Process, Press und etabliert das sozusagen so als Grundfrage der psychologischen Kreativitätsforschung. In diesen Four P's of Creativity bleibt das intakt, was ich gerade über das 18. Jahrhundert gesagt habe, der Ort, also sozusagen die Verortung des schöpferischen Moments im kreativen Schaffen, bleibt unklar. Viertens würde ich gerne, dies ist eigentlich die wichtigste Operation aus meiner Sicht, die wichtigste rhetorische Strategie der Genieästhetik. Es handelt sich um einen rhetorischen Kunstgriff, der nicht wirklich eine rhetorische Figur ist, also man wird es nicht bei Quintilian finden. Das ist der Kunstgriff eines verallgemeinerbaren Superlativs. Genie wird sowohl als unerreichbarer Einzelfall wie auch als prinzipiell erreichbares Leitbild gesetzt. Dieser Widerspruch ist weniger einer rhetorischen Strategie als einer Eigendynamik poetischer Superlative geschuldet. Sie fordern zur Imitation heraus und damit zur Verallgemeinerung. Schöpferische Originalität etabliert sich zweimal um 1750 und 1950 als Phantasma einer Löschung von Wissen. Das Privileg, Kenntnisse nicht haben zu müssen und Konventionen nicht beachten zu müssen, wird vom Dichter übertragen auf die gesamte Menschheit, und zwar jeweils in einer historischen Situation, in der sich Ästhetik erstmals als eine Gesellschaftstheorie setzt oder mit erneuerter Energie und mit größerer Radikalität als solche setzt. Entsprechend enthalten fast alle Genieästhetiken den Aufruf, ein Genie zu werden, gerichtet an verschiedene Gruppen. Bei Young geht es an die Engländer, bei William Duff geht es an die Jugend, bei Herder geht es an die Deutschen, bei Diderot implizit an die gebildeten Schichten. Dieser Aufruf, kreativ, also ein Genius zu werden, let thy genius rise, heißt es bei Young zum Beispiel, steht komplett quer zu dem vorher mit hohem Aufwand entworfenen theologischen Sonderstatus des Genies als einer sozusagen nicht kopierbaren, nicht imitierbaren, entrückten theologischen Größe. Dieser widersprüchlichen Verhandlung des Genies liegt das Problem zugrunde, dass die Vermögenslehren des Aufklärungsjahrhunderts eigentlich keine Phänomene der Entrücktheit, Unnatürlichkeit und Regellosigkeit dulden. Dafür mag eine berühmte Passage aus der Kritik der Urteilskraft als Beispiel dienen. Kant sagt, Genie ist das Talent, in Klammern Naturgabe, welches der Kunst die Regel gibt. Da das Talent als angeborenes produktives Vermögen des Künstlers selbst zur Natur gehört, so könnte man sich auch so ausdrücken. Genie ist die angeborene Gemütslage, in Klammer Ingenium, durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt. Was diese Passage bedeutet, ist in der Kantforschung umstritten und auch ob sie nun widersprüchlich ist oder nicht. Ich werde das heute nicht versuchen zu klären, sondern möchte nur auf die zentrale Spannung in diesem Zitat hinweisen. Kant spricht in der dritten Kritik, aber auch in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, vom Genie auf auffällig distanzierte Weise. Er spricht davon, man müsste das Genie schleifen oder gesittet machen oder ihm die Hülle der mystischen Sprache abziehen. Nach der Rekonstruktion der poetischen Verfahren, die ich in meinen ersten drei Beobachtungen vorgenommen habe, bedeutet dies tendenziell eine Abschaffung des emphatischen Geniebegriffs. Und trotzdem verzichtet Kant auf den Begriff nicht und, darüber hinaus, setzt ihn ins Zentrum seiner Produktionsästhetik, die im Kern eine Vermögenslehre ist. Er setzt sie also über Geschmack und Urteilskraft und Stil und im Kontext der Kunstproduktion auch über Verstand und Vernunft. Kants tatsächliche Strategie ist eher eine des Gesittetmachens als des Schleifens, also der Domestikation. Er zieht sich auf den neutraleren Begriff des Ingenium zurück, der ohne Creatio ex nihilo und auch ohne Konnotation von Wahn auskommt. Oder von Enthusiasmus. Wahn und Enthusiasmus gehen bei Kant ein bisschen ineinander über. Noch interessanter ist sein Kunstgriff, mit der er auf die Regellosigkeit des Genies reagiert, die in seiner Vermögenslehre natürlich auch keinen Platz hat. Er erklärt das Genie zwar selbst nicht zum Regelphänomen, aber zu einer Naturregel. Genie als Phänomen regelloser und zügelloser enthusiastischer Abweichung erhält damit seinen Platz in der Anthropologie der Aufklärung als ein Regelphänomen, das sich von geschulter Einbildungskraft nur graduell unterscheidet und das vor allem natürlich ist. Mit dem Stichwort Natur möchte ich auch langsam zum Ende und auf meinen Vortragstitel zurückkommen, beziehungsweise kurz das Zitat erläutern, das er enthält. Hans Blumenberg entwirft unter dem Titel Nachahmung der Natur zur Vorgeschichte des schöpferischen Menschen ein sehr straffes Narrativ, das von den antiken Modellen der Nachahmung bis in die Genieästhetik führt. Er konstatiert die Wandlung der Kategorie des Neuen von einem Gegenstand der mittelalterlichen Kuriositas zu einem metaphysischen Bedürfnis in der Moderne und spricht dabei eine Warnung aus, die man sehr gut als Vorgriff auf das Kreativitätsdispositiv lesen kann. Blumenberg sagt, das vehemente Pathos, mit dem das Attribut des Schöpferischen dem Subjekt hinzugewonnen worden ist, wurde angesichts der überwältigenden Geltung des Axioms von der Nachahmung der Natur aufgeboten. Aber es ist nicht nur eine politische Weisheit, dass sich der Besiegte für den Sieger im Augenblick des Sieges in eine Hypothek verwandelt. Lässt ein Widerstand nach, gegen den alle Kräfte aufgeboten werden mussten, so tragen die mobilisierten Energien leicht über die erstrebte Position hinaus. Blumenberg konstatiert hier bereits für die Moderne Vorstufen dessen, was in der Soziologie Kreativitätsdispositiv heißt. Ich habe versucht, ein paar Grundlinien für rhetorische Strategien und poetische Eigendynamiken zu skizzieren, die das Sprechen über schöpferische Potenziale bereits im 18. Jahrhundert prägen. Mein Vorschlag ist, das Kreativitätsdispositiv nicht als Nachkriegsphänomen aufzufassen, sondern in einer historischen Kontinuität zur Genieästhetik zu lesen. Das ermöglicht auch, den Begriff der Kreativität aus seiner Bindung an angeblich gegenkulturelle oder subversive politische Strömungen zu lösen. Das Modell des schöpferischen Menschen scheint mir sehr viel älter als diese Strömungen, die meist ins Feld geführt werden. Der Fehler der historischen Beschränkungen auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts führt, etwa bei Voltanski und Chiappello, fast notwendig zu einem systematischen Fehler, nämlich zu der Annahme einer ursprünglichen Unschuld der Künstlerkritik, deren Ökonomisierung erst eine spätere Entwicklung ist. Dieser Fehler passiert übrigens auch am anderen Ende des politischen Spektrums. Es gibt da, glaube ich, auch eine Kontinuität zwischen dem anderen Ende des Spektrums und Boltanskis und Chiappellos Kritik. Ich denke an Daniel Bell vor allem, The Cultural Contradictions of Capitalism, eine mit viel gutem Willen konservative, sonst vielleicht eher reaktionäre Studie aus den 60er Jahren, die auf ein neues linkes, weibliches, queeres Kunstestablishment reagiert mit einer wütenden Ökonomisierungskritik. Also Daniel Bern sagt sinngemäß, es ist nicht der Kapitalismus, der sozusagen die Ökonomisierung des Kunstfeldes herbeigeführt hat, sondern es sind A few gay men from the East Village, das wäre ein wörtliches Zitat, gegen diese Korrumpierungshypothese, also egal von welchem Ende des Spektrums, möchte ich daran erinnern, dass Ästhetik gesellschaftsgeschichtlich gesehen weder eine Chiffre für die Beschäftigung mit dem Schönen noch mit der Kunst ist. In der Darstellung etwa von Terry Eagleton ist Ästhetik von vornherein ein Ermächtigungsinstrument der Bourgeoisie. Folgt man Eagleton, dann wäre ästhetischer Kapitalismus eine historische Tautologie und keine paradoxe Entwicklung seit den 1960er Jahren. Und das scheint mir eine historische Denkrichtung zu sein, die vielleicht auch für diese Konferenz anschlussfähig ist. Was wäre, wenn die Strategien, mithilfe derer sich das Kreativitätsdispositiv durchgesetzt hat, gerade keine Zäsur in der Geschichte von Ästhetik und von Kapitalismus bedeuten, sondern so etwas wie eine historische Kontinuität? Dafür spricht, dass schöpferisches Potenzial in seinen beiden prominentesten historischen Ausformungen, also in der Genieästhetik und im Kreativitätsdispositiv, einen markanten Widerspruch aufweist. Es beschreibt einerseits einen superlativ außergewöhnlicher, singulärer, exzeptioneller Individualität, andererseits eine allgemein verfügbare Ressource. Dabei handelt es sich nicht um eine historische Abfolge von Singularisierung und Banalisierung, sondern um eine interne Spannung in den Begriffen Genie und Kreativität. In beiden Konzepten sind Alleinstellung und Universalisierung jeweils mitgedacht. Damit danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.